Zum Zustand der Kirche gibt es hunderte Problemdiagnosen und ebenso viele Ideen, wie sie sich verändern muss.
It is not a place to be told about how your lifestyle is the greatest thing ever. You go there to be reminded that you need a savior and that your life is currently in error.
Und diese nutzen nun die Gelegenheit, um eine andere Kirche zu schaffen, wie der Papst sagt. Wir brauchen keine zweite evangelische Kirche in Deutschland.
Ein entbettetes Christentum, was eine weltanschauliche Theorie ist. Du lieber Himmel, da müssen die Leute hochspezielle Sehnsüchte haben, dass das einrastet.
A church should be unafraid to go against the culture and not conform to the world, but preach the word.
Wie bringt man in einer Zeit, in der sich Christen unterschiedlichster Strömungen einig sind, dass es Veränderung braucht, das Evangelium zu den Menschen? Über dieses Thema habe ich mit Ruth Steigerwald gesprochen. Sie wurde mir von Ute und Frank Paul, zwei langjährigen Mitgliedern der OJC, empfohlen. Sie haben sie als jemanden beschrieben, zu dem man eigentlich eine ganze Podcast-Reihe machen könnte. So habe ich das in unserem Gespräch auch erlebt. Eine junge Frau, die ausgesprochen sprachfähig ist über ihr Leben und ihren persönlichen Werdegang, aber auch über theoretische und fachpraktische Aspekte ihrer Arbeit. Ruth ist 25 und hat im Rahmen eines besonderen Studiengangs als Praktikantin in der Senfkorn-Stadtteilmission in Gotha mitgearbeitet. An diesem Projekt ist die OJC mit zwei Mitarbeitenden, eben den Pauls, beteiligt. Ich habe mit Ruth über das gesprochen, was sie als moderne Grundlage dafür sieht, den Menschen das Evangelium zurückzubringen. Herzlich willkommen bei Feinhörig. Ich bin Silas Wolfsberger. Dass Ruths persönliche Geschichte eng mit ihrem professionellen Werdegang verknüpft ist, zeigt sich im Gespräch mit ihr schnell.
Ursprünglich komme ich aus dem Raum Aschaffenburg, bin da aufgewachsen in einem freikirchlichen Kontext und war dann nach meinem Abitur für einen FSJ in Nordfrankreich. Ich habe da in einem christlichen Café-Projekt mitgearbeitet, was so ein bisschen zusammen war mit einer Gemeindegründung. Und bin da auf die Kombi zwischen sozialer Arbeit und Gemeindepädagogik gestoßen, weil der Missionar, der das gegründet und geleitet hat, der war nebenbei auch Schulsozialarbeiter. Und ich fand das irgendwie cool, dass der ja so auf natürlichem Wege dadurch irgendwie Beziehungen zu Menschen gebaut hat, die dann auch in das Café gekommen sind. Fand das irgendwie eine ganz spannende Arbeit, so Gemeinwesensarbeit für den Stadtteil, weil es Gutes tun, eher in einem prekäreren Umfeld in Nordfrankreich, wo es viel Arbeitslosigkeit gibt und genau, viele andere soziale Probleme. Und da als Gemeinde präsent zu sein. Genau, da bin ich dann irgendwie aufmerksam geworden auf die CVDM-Hochschule in Kassel. Bin dann da nach meinem FSJ hin und habe da den Doppelbachelor Soziale Arbeit und Gemeinde- bzw. Religionspädagogik studiert. Ach, ich habe schon so am Ende des Bachelors gemerkt, irgendwie würde ich gerne noch weitergehen, noch mehr in die Tiefe. So ein Doppelbachelor hat das irgendwie so an sich, dass man viele verschiedene Themen anreißt, aber nie so richtig, richtig tief fragt, was dazu kommt. Ich habe mich sehr aus diesen freikirchlichen Strukturen gelöst. Die waren mir deutlich zu eng. Ja, irgendwie gemerkt, es passt nicht mehr so zu meinem Glaube und habe mich da sehr von frei geschwommen und hatte aber auch viele Fragen einfach. Was glaube ich jetzt überhaupt noch? Fand da das Studium in Kassel schon sehr bereichernd, habe mich aber nicht wirklich bereit gefühlt, jetzt zu sagen, jetzt bin ich irgendwie Jugendreferentin oder so in der Gemeinde und übernehme da irgendwie Verantwortung.
Das Gefühl, sich am Ende eines Studiengangs noch nicht so recht bereit für die echte Welt zu fühlen, kenne ich gut. Bei Ruth gab es zum Glück schnell eine Lösung.
Und zusätzlich hatte ich dann ein Seminar in dem Bachelor, wo es irgendwie um neue Formen von Kirche geht und wie kann Kirche Menschen ansprechen, die vielleicht nicht klassischerweise zu einem 10 Uhr Gottesdienst morgens sonntags kommen würden. Und es hat mich mega angesprochen. Und dann habe ich gehört, dass es in Jena einen ganz neuen Master gibt. Und habe ich dann eine Weile hin und her überlegt und dachte aber eigentlich, das passt perfekt. Genau, und habe dann diesen Master studiert.
Der Studiengang heißt Pioneer Ministry und beschreibt sich auf seiner Internetseite mit stark praxisorientiert, interdisziplinär, interkonfessionell und ökumenisch. Und er ist eine Erfindung aus Deutschland.
Das ist ein Studiengang, den es schon seit ungefähr 10 Jahren in England gibt.
Ja, okay, vielleicht doch nicht.
Generell ist die anglikanische Kirche oder auch die Church of England schon deutlich weiter, was irgendwie andere Berufsbilder angeht oder auch eben dieses Fresh X, also Fresh Expressions of Church, neue Ausdrucksformen von Kirche. Wir haben da schon einen längeren Weg, weil die Säkularisierung da einfach schon weiter fortgeschritten ist. Es geht darum, Menschen auszubilden, die in Kirche oder auch außerhalb von Kirche am Reich Gottes mitarbeiten. Zwar nicht unbedingt in den etablierten Strukturen, sondern vielmehr sich auf den Weg machen und erstmal in Sozialräume hineingehen und schauen, was sind da für Menschen, was bewegt diese Menschen, ja, was bedeutet Evangelium für diese Menschen, die mir da begegnen. Genau, und das also sieht dann total verschieden aus. Ich habe Kommilitonen, die haben schon irgendwie so eine Fresh X, wie sie das nennen, also a third places nennt es die Soziologie, also ein dritter Ort für Menschen, die vielleicht nicht jetzt in eine Kirche gehen würden, weil sie das irgendwie total fremd finden, aber zum Beispiel in ein christliches Café. Genau, und das lernen wir da, wie man sowas gründet, wie man in sowas arbeitet.
Der Studiengang steht auf drei Säulen, die auch ein Rahmen für Ruths Arbeiten sind.
Das eine ist die Theorie. Also der Studiengang ist an der Theologischen Fakultät hier, an der Uni direkt angegliedert. Wir haben aber auch Vorlesungen zu Projektmanagement. Und dann sitzen wir zum Beispiel in der Fakultät für Mathematik und Informatik. Oder wir haben Raumgeografie und sitzen dann halt bei den Geografen. Oder haben natürlich theologische Inhalte. Und wir lernen super viel von Seelsorge hin zu eigener Spiritualität. Das ist so diese eine Säule. Die andere Säule ist, dass wir uns einen Ort aussuchen, an dem wir Praktikum machen über die 2 Jahre hinweg. Da war ich eben in der Senfkonstatter Mission in Gotha, warum ich überhaupt heute hier bin, wo wir über die 2 Jahre mitarbeiten können, wo wir eigene Erfahrungen machen in der Praxis und so stetig Praxis und Theorie, Dialog miteinander verknüpfen können, das, was wir theoretisch lesen und lernen, dann auch in der Praxis ausprobieren dürfen und da auch vor allem von Menschen lernen, die schon viel weiter sind als wir, die schon viele Erfahrungen gemacht haben. Das ist so der zweite Teil. Und dann die dritte Säule ist, dass wir geistliche Begleitung haben einmal im Monat, weil es bei der Arbeit ganz viel auch darum geht, als ganze Person da zu sein mit der eigenen Spiritualität, aber auch mit der eigenen Geschichte, zum Beispiel Seelsorgesituation. Es ist einfach total essentiell zu wissen, wo sind vielleicht meine eigenen Themen, wo ich auch Baustellen habe, um dann immer wieder trennen zu können, was sind die Themen der anderen Person, was sind meine eigenen und nicht das eigene damit reinzubringen.
Ruth wollte weiter studieren, um nochmal mehr in die Tiefe zu kommen. Warum dann dieser Mischmasch aus allen möglichen Geistes- und Sozialwissenschaften?
Ich glaube, er ist so breit, weil man so viele verschiedene Sachen braucht. Also alleine zum Beispiel Thema Finanzen ist es einfach wichtig, was über Fundraising zu lernen. Wir waren bei einem Unternehmensberater, der uns damit reingeführt hat, wie man ein Unternehmen gründet, was da alles zu bedenken ist. Ich glaube, es wäre blauäugig, da einfach so reinzugehen. Und trotzdem haben mir gerade diese Felder auch gezeigt, wie wenig Ahnung ich habe und wie wichtig es ist, sich dann irgendwo Hilfe zu holen von Menschen, die ja wirklich drin Profis sind. Aber es ist gut, das schon mal gehört zu haben. Und ich glaube, es ist auch so breit, weil die Kontexte so verschieden sind. Wir sitzen da ja alle mit ganz verschiedenen Hintergründen drin. Man kann das nämlich auch studieren, ohne dass man irgendeine theologische Fortbildung bis jetzt hat. Und wollen auch in ganz verschiedene Richtungen oder haben verschiedene Menschen, Zielgruppen irgendwie auf dem Herzen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, da eine gewisse Breite zu haben.
Die konsequente Orientierung an Praxistauglichkeit scheint das Reizvolle an diesem Studiengang zu sein. Ruth hat das Gelernte ja schon in der Praxis ausprobiert. Funktioniert das denn?
Ja, schon. Und ich würde schon sagen, gerade in der Kombination mit meinem Bachelor, dass ich weitaus mehr gelernt habe. Vor allem das, was ich wollte, eben noch mehr Zeit zu haben, in die Tiefe zu gehen, mich, das dürfen wir auch an der Theologischen Fakultät und so in andere Veranstaltungen reinsetzen, da sich nochmal auf einer anderen Ebene auch den theologischen großen Fragen zu stellen. Und vor allem auch die geistliche Begleitung von irgendwie so einem Seelsorgeangebot, wo man ganz viel als eigene Person wächst, in der Kombination mit den Erfahrungen aus der Praxis. Deswegen würde ich sagen, ja, es hat mich auf jeden Fall vorbereitet. Ich glaube, letztlich die ganz konkreten Erfahrungen, die man dann in der Praxis macht, wird man wahrscheinlich nie 100% drauf vorbereitet sein. Da kann man noch so viel in der Theorie machen. Dafür gibt's einfach auch gefühlt noch zu wenig konkrete Literatur in dem Feld, weil das irgendwie noch so ziemlich neu ist.
Einer theoretisierten Praktikerin wie Ruth scheint das also zu gefallen. Wenn ein ganz neuer Studiengang entsteht, der helfen soll, neue Wege zu finden, christliche Gemeinschaft zu leben, dann stellt sich ja aber von selbst die Frage, was eigentlich bei den alten Wegen los ist. Da scheint es ja irgendwie zu klemmen.
Also ich glaube, im Westen ist es vielleicht noch nicht ganz so doll, aber hier im Osten, wo ich zurzeit wohne, sind einfach nur noch sehr wenige Menschen, die überhaupt wissen, wer Jesus war, was Weihnachten ist und Ostern. Die Menschen, die so in Kirchen kommen, sind tendenziell eher aus dem bürgerlichen Milieu. Und ich nehme es so wahr, in Kirchen, denen ich bis jetzt unterwegs war, dass es irgendwie viel darum geht, wie kann man das für sich irgendwie noch besser machen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir es uns so ein bisschen gemütlich eingerichtet haben. Die Kommstruktur oder das Attraktionale ist, wir sitzen irgendwie in unserer Gemeinde und wir versuchen die ganze Zeit die Jungschar noch besser zu machen. Dass die Menschen kommen, dass sie über diese Schwelle treten, obwohl das ja für die oft eine total fremde Kultur ist. Und da demgegenüber diese Gehstruktur, das Inkarnatorische, eigentlich so wie Jesus, der bei uns gezeltet hat, der gekommen ist, der reingegangen ist in den Kontext. Und ich glaube, dass eigentlich Kirche eine Institution ist, der eben nicht für die Menschen primär existiert, die schon dazugehören. Was ich auch spannend finde, in einigen so Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen kommt immer wieder raus, dass viel mehr Menschen beten, als die, die eigentlich zur Kirche gehören. Also es scheint irgendwie auch ein Interesse zu sein. Also so Spiritualitätsbegriffe oder so boomen eigentlich, auch wenn dann vielleicht nicht unbedingt das Evangelium darunter verstanden wird. Aber ich glaube, es gibt einfach so viele Anknüpfungspunkte, wo wir auch was zu sagen haben, auch in der heutigen Zeit als Christin. Ich will jetzt gar nicht irgendwie theologisch darauf eingehen, ob man jetzt liberaler werden muss oder konservativer. Ich meine, unter diesen großen Buzzwords versteht doch gefühlt jeder was anderes. Aber ich glaube, generell ist es wichtig, dass wir als Kirchen wieder wahrnehmen, wo wir eigentlich sind. Das, was Jesus am meisten sagt, ist, dass er über Reich Gottes redet und dass wir Salz und Licht sein sollen in dieser Welt. Und ich glaube, das müssen wir uns wieder mehr vor Augen führen.
So gemütlich wir es in unseren Gemeinden auch haben, man kann sich nicht damit abfinden, wenn das Salz nicht salzt. Konkrete Baustellen, an denen wir arbeiten müssen, um das zu ändern, gibt es genügend.
Dieser Christensprech. Also ich glaube, wenn man mal in einem Gottesdienst sitzt und sich überlegt, was wir da eigentlich alles so sprechen, zum Beispiel Bekehrung, was soll das sein? Kehrt sich da jemand selber ab mit so einem Besen in ganz vielen Lobpreisliedern? Ich denke da immer wieder gerne an dieses Heilig, heilig, das Lamm Gottes auf dem Gnadenthron. Also das ist schon noch ein extremstes Beispiel. Aber Menschen, die keinerlei Berührung mit Kirche haben, da entstehen Bilder. Ja, und wir sind da immer wieder dran am Überlegen, wie verstehen uns die Menschen? Und dann auch noch, wir sind alles Menschen, die studiert haben, die gebildet sind, wo wir einfach einen ganz anderen Wortschatz haben, als Menschen, die vielleicht gar keinen Schulabschluss haben. Wir ringen da irgendwie sehr häufig um, wie sagt man dann was, dass es die Menschen überhaupt verstehen? Wie sehr kommunizieren wir eigentlich auch in unserer Christenheit auf einer sehr intellektuellen Ebene? Und braucht es das eigentlich oder geht es nicht vielmehr um eine Erfahrung mit Gott? Immer wieder zu schauen, was bedeutet Evangelium für die Menschen hier bei uns? Und wie können wir das irgendwie begreifbar machen?
Erneuerung der Kirche bedeutet also erstmal nicht, eine Institution zu erneuern, sondern ganz offen neue Wege zu suchen, wie Evangelium verkündigt werden kann?
Ja, voll. Also ich kann sowieso keine Institution retten und Jesus wollte nie unbedingt eine Institution gründen.
Ich als Landeskirchler habe immer noch die leise Hoffnung, dass diese bestehenden Strukturen vielleicht nicht nur im Weg sind.
Es hat seine Vorteile, dass wir dieses System haben. Es hat aber auch wirklich seine großen Tücken und seine großen Anfragen. Da gibt es ganz klar so Pfadabhängigkeiten, wird es in der Organisationsforschung genannt. Also wenn man dann irgendwas braucht, dann meldet man sich bei XY. Und es gibt immer Gelder für diese und jene Sachen. Und darin, was Neues zu machen, ist ganz schön anstrengend. Und trotzdem merken wir gerade hier im Osten, dass diese Strukturen halt teilweise zusammenbrechen. Also in der klassischen Parochie, also dieses System, dass für jede Landeskirche irgendwie ein Straßenzug fest zugeordnet ist und es somit eigentlich keinen Fleck in Deutschland gibt, wo nicht eine Kirche für zuständig ist. Die werden halt teilweise die Kirchenbezirke so groß, dass Pfarrpersonen für x Dörfer irgendwie zuständig sind und aber eigentlich gar nicht mehr eine Beziehung zu den Menschen überhaupt aufbauen können. Deswegen gibt es auf jeden Fall Menschen, auch Pfarrpersonen, die in den bestehenden Systemen irgendwie neue Wege gehen. Aber es gibt eben auch neue Formen, teilweise auch innerhalb der Landeskirche, sogenannten Erprobungsräume, jetzt seit 10 Jahren. Das sind ja Initiativen, Menschen, die sich irgendwie auf den Weg machen und sagen, wir wollen neben dem Bestehenden, was schon da ist, Menschen kennenlernen in unserem Ort, die eigentlich mit Kirchen nichts zu tun haben und wollen irgendwie schauen, was beschäftigt die, wie könnte Gemeinschaft für sie aussehen. Genau, da werden mit Geldern der Landeskirche dann solche Initiativen gefördert für 5 Jahre. Das ist so ein Versuch, eben so freiere Projekte auch in der Landeskirche zu fördern. Und gleichzeitig ist es eine große Frage, wie kann das irgendwie zusammengehen? Dass es auf der einen Seite eben ein System gibt, wo ganz klar ist, woher vor allem auch das Geld kommt, weil das ist immer wieder eine Frage, und wo es irgendwie klare Mitglieder gibt und daran richtet sich dann häufig die finanziellen Ressourcen, aber auch eben wie viel Hauptamtliche es noch gibt. Und dann aber eben neue Formen von Kirche, die oft gar nicht so funktionieren, weil sie nicht für die Mitglieder erstmal ausgerichtet sind, sondern erstmal draußen gehen. Und wenn dann diese Förderung nach 5 Jahren vorbei ist, dann ist es häufig eine Frage, kann dieses neue Projekt, zum Beispiel mit Fundraising-Mitteln, bestehen bleiben oder indem es dann im Kirchenkreis irgendwie angebunden wird oder eben auch nicht. Manchmal ist es auch ein Probieren und man merkt, es war dann doch nicht das Richtige und man scheitert, und das ist dann auch okay.
Da haben wir also doch eine recht ausführliche und problematische Diagnose. Ein weiteres Problem: gerade in der politischen Diskussion nehme ich doch oft eher ein angespanntes Verhältnis der Landeskirchen zum Begriff Mission wahr. Zu sehr ist er mit den weißen Retterfiguren assoziiert, die im fernen Afrika zur Not mit vorgehaltener Flinte missionierten. Wenn nicht mehr Mission im klassischen Sinne, was sind dann diese neuen Wege, auf denen sich die Kirche erneuern kann?
Was ich sagen kann, ist, dass ich schon auch eine lange Geschichte habe mit dem Begriff Mission und ich schon auch teilweise damit fremdle, weil man erstmal an Menschen denkt, die irgendwie in andere Regionen der Welt ziehen und da dann irgendwie evangelisieren. Das ganze Erbe der Kolonialisierung, was da irgendwie auch mit reinschwingt.
Und trotzdem würden dich die meisten wahrscheinlich als Missionarin bezeichnen.
Ich glaube, für mich ist es stark die Frage, wer ist Subjekt und wer ist Objekt der Mission? Es gibt jetzt seit so ungefähr 80 Jahren von Guy Barth ausgedacht, der hat als erstes die Mission nicht an die Frage der Schuld und des Heils oder der Soteriologie gebunden, sondern er hat es in die Trinität reingepackt, weil er gesagt hat, Missio steht erstmal für eine Sendung lateinisch. Es geht irgendwie darum, dass was bewegt wird. Und er sagt, eigentlich ist Gott der Missionar, indem er Jesus auf die Welt schickt und später den Heiligen Geist. Und wir Menschen uns eigentlich nur in diese Mission Gottes mit einklinken. Ich finde, für mich gibt es da irgendwie eine Verschiebung, dass ich dann nicht mehr die Person bin, die irgendwie das Heil anderen Menschen bringen muss, sondern Jesus, der ist, der eigentlich schon da ist, weil Gott der präsente Gott ist. Und ich weiter Lernende bleibe, weil Jesus der Lehrer ist und ich bin Lernende. Und genauso die Menschen, die zum Beispiel in Senfkorn in Gotha kommen, sind Lernende und wir dürfen zusammen auf einem Weg sein. Und in dem Sinne, im Englischen gibt es da auch eine Unterscheidung zwischen missionarisch und missional, wie es ins Deutsch übersetzt worden ist. Das Missionarische eher dieses Tun, ich muss jetzt die Leuten so gefühlt hinterher schreien, dass sie Sünder sind, wo ich meine großen Fragezeichen irgendwie dran habe. Oder aber dieses Missionale von, ich bin bei den Menschen, ich baue Beziehungen mit ihnen und letztlich ist Jesus der, der das macht. Es gibt die Unverfügbarkeit des Heiligen Geistes. Ich kann das nicht machen, dass irgendjemand berührt wird, aber ich will darauf vertrauen, dass Gott der ist, der präsent ist und ich will mich ihm zur Verfügung stellen. Und die Art von Mission, mit der kann ich sehr gut mitgehen und da gehört für mich auch Evangelisation und Diakonie ganz nah zusammen. Also ich bin nicht umsonst auch Sozialarbeiterin, weil ich sagen würde, Gott will auch schon was an diesen sozialen Strukturen hier verändern, Menschen, die diskriminiert werden, die von Armut betroffen sind. Jesus war genau mit diesen Menschen irgendwie den ganzen Tag unterwegs, auch auf einer praktischen Ebene.
Die theologische Säule als Grundlage einer neuen Art der Mission ist aufgerichtet. Sich bewegen lassen durch den unverfügbaren Geist und Jesus bezeugen durch Beziehung und Hilfe auf der praktischen Ebene. Springen wir doch nochmal auf die praktische Ebene.
Aus England kommt der Begriff der Serving First Journey. Im Gegensatz zur Worship First Journey. Serving First Journey, also dass man als erstes dient. Das ist so ein bisschen der Versuch von den verschiedenen neuen Formen von Kirche, die da in England entstanden sind, da so ein bisschen ein Schema zu machen, wie so deren Weg war. Und da steht eigentlich immer am Anfang, bei den Menschen zu sein und ihnen zu dienen, Beziehungen zu bauen, da zu sein, sich zu interessieren, was die Menschen bewegt. einfach mitzuleben als Christin, sei das in der Feuerwehr vor Ort, sei das auf der Arbeit, einfach da zu sein und nicht zu verschweigen, dass man eine größere Hoffnung hat als vielleicht andere Menschen. Ich glaube, das ist so der allererste Schritt, einfach mit offenen Augen durch die Welt zu gehen.
Damit ist äußerst listenreich auf Ruths Mitarbeit im Senfkorn in Gotha übergeleitet. Das ist vielleicht kurz erklärungsbedürftig für die Zuhörer, die die OJC noch nicht so gut kennen. Das Senfkorn,
oder offiziell die Senfkorn-Stadtteilmission, die gibt es jetzt seit rund 10 Jahren. Damit angefangen, dass der Kirchenkreis in Gotha eine Stelle für einen Stadtteilmissionar geschaffen hat, in einem Plattenbauviertel in Gotha West, da wohnen so ungefähr 10.000 Leute. Und da ist Michael Weimann dann mit seiner Frau Christiane da hingezogen in die Platte rein und hat das ein bisschen, was ich gerade gesagt habe, gelebt. Erstmal bei den Menschen sein. Hat da Rallye-Unterricht angefangen zu geben. Wir haben ganz viel mit Kids gespielt, haben Malsachen gemacht und eine Plattenbauwohnung angemietet. Haben da angefangen, mit Menschen Bibel zu lesen, sich interessieren, in deren Sprachen zusammen immer wieder zu fragen, ja, und wie versteht ihr diesen Text? Und dann sind Ute und Frank Paul von der OJC ausgesandt worden, auch dort zu leben, Christian und Michael zu unterstützen, ein aktiver Teil des Teams zu werden. Wir haben heute einen ehemaligen Friseurladen an diesem Hauptplatz, Coburger Platz, zwischen Aldi und Rewe, wo gefühlt die ganzen Leute jeden Tag vorbeikommen, wenn sie einkaufen.
Lebendig wird diese Szenerie zwischen Aldi und Rewe, wenn Ruth sie mit Menschen und ihren Geschichten füllt.
Geschichtlich in der DDR war ja die Platte der Neubau, wo alle immer hinziehen wollten, weil es da fließend Wasser gab und eine Fernwärmeheizung. Und schon auch so vom sozialistischen Traum waren das Orte, wo keine Kirche geplant war. Das sind Orte, wo ganz viele Menschen wohnen, die eigentlich mit Kirche nichts zu tun haben. Boah, wir sind ein sehr kinderreicher Stadtteil, ein sehr internationaler Stadtteil, aber gleichzeitig auch viele SeniorInnen, die da vielleicht schon vor 40 Jahren hingezogen sind, eben als das der heiße Scheiß war, will ich schon mal was sagen muss. Irgendwie. Genau, deswegen ist es total der bunte Stadtteil. Auch einige Menschen, die schon noch Schweres in dem Leben erlebt haben, traumatische Erfahrungen, viele, die von Sozialhilfe leben, die Suchtprobleme haben. Ja, man kann schon sagen, dass viele eher dem prekäreren Milieu zugehörig sind, aber auch nicht nur. Deswegen sind auch bei uns die Menschen total bunt. Also wir haben Kinder, die zu uns kommen, die teilweise kaum Deutsch sprechen, weil sie zu Hause eben nicht mit der deutschen Sprache aufwachsen, sondern nicht in der Schule sind. Und dann halt eben Menschen, die irgendwie in den 70ern schon sind und gefühlt noch nie außerhalb von Thüringen waren und das irgendwie so eine ganz andere Lebenswelt ist. Aber viele haben halt gemeinsam, dass sie eine große Einsamkeit haben, gerade auch die älteren Menschen, und irgendwie einen Wunsch nach Gemeinschaft und nach gesehen werden und nach einfach mal jemand, der fragt, wie geht's dir? Und die darin irgendwie richtig aufblühen. Ute sagt es häufig, dass eigentlich hinter diesem Gemeinschaftswunsch, dahinter eigentlich oft erst der Wunsch nach Gott oder die Frage nach Gott steht. Ganz viele sind so aufgewachsen, dass es kein Thema ist.
Karl Barth sagt, dass Gott auch ohne uns in den Menschen wirkt. Die passende Erfolgsgeschichte dazu findet man in Gotha auch.
Da denke ich jetzt vor allem an eine Frau, die sehr, sehr viel Schweres in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat und die ja mir jetzt erst im Juli erzählt hat, wenn ich immer wieder eine Stimme irgendwie gehört hat, dass es besser wird und dass jemand da ist und es gut mit ihr meint. Und sie eigentlich immer so ein bisschen verspottet worden ist von den anderen Menschen, denen sie so abgehangen hat, und erst viele Jahre später jetzt im Senfkorn Christin kennengelernt hat und auch Menschen, die an Gott glauben, wo ich dann sagen würde, boah, da war Gott irgendwie schon lange, bevor wir auch nur irgendwie Kontakt mit dieser Frau hatten, voll am Werk.
Wenn man Ruth erzählen hört, dann klingt das, als wäre ihr Studiengang nach Lehrbuch in die Praxis umgesetzt worden.
Wir sind erstmal da, um Beziehungen zu bauen mit den Menschen. Eine relativ feste Community von bestimmt 20, 30 Leuten. Ja, ist daraus entstanden. Menschen, die sich irgendwie zugehörig fühlen. Es gibt noch ein viel größeres Netzwerk, die regelmäßig kommen. Wir erzählen Bibelgeschichten. Wir schauen zusammen Filme, wie zum Beispiel The Chosen. Oder es gibt ein Frühstück, was alle 14 Tage stattfindet. Das wollten ein paar ältere Frauen und organisieren sie jetzt auch. Wir haben freitags immer so ein liturgisches, ja, Dank- und Bittgebet, so als Rückblick auf die Woche. Wir haben Ladengottesdienste, wir haben Malen für Kinder oder die Kinderzeit, wo es auch Waffeln gibt. Das ist so ein bisschen die Jungscha, die in den Kontext irgendwie so reinpasst bei uns im Laden. Darüber hinaus eben weitere Kooperationen, wo sich immer mal wieder was ergibt. Jetzt haben wir am Freitag eine Band da, die werden dann durch den Stadtteil ziehen und werden einfach Musik machen. Und das ist zum Beispiel jetzt was, da wird niemand von uns über Jesus direkt reden. Das sind doch, glaube ich, gar nicht Christin, die Band. Aber es ist einfach irgendwie so Leben teilen und es ist irgendwie gute Laune. Wir haben das letztes Jahr schon gemacht. Das war so cool. Und dann kommt man natürlich irgendwie ins Gespräch, warum macht ihr das? Und dann kann man auch irgendwie davon erzählen, was man so erlebt.
Moment, Moment. Das ist jetzt aber viel Programm. War nicht eigentlich das Ziel, mit den Menschen ganz ohne beziehungshindernde Strukturen einfach zusammenzuleben?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Was wir auch im Team immer mal wieder bewegen. Wie viel Struktur schafft man, wie viel Angebot und wie viel ist man da für die Menschen? Wir haben auch immer mal überlegt, jetzt was aufzuhören von diesen Sachen, aber dann ist es irgendwie doch noch nicht so gegangen. Und ja, es gibt Sachen, wo wir bewusst die G-Struktur immer noch leben. Zum Beispiel um die Weihnachtszeit rum gibt es immer so 10 Minuten im Advent, jeden Tag im Dezember, wo wir bewusst draußen auf diesem Coburger Platz sind, auf dem Hauptplatz und irgendwie 10 Minuten gestalten mit einem ganz Mini-Teil der Weihnachtsgeschichte und das so als eine fortlaufende Erzählung erzählen. Oder wir haben offene Ladenzeiten, wo bewusst die Tür ganz weit auf ist und wir einfach nur dort sind im Laden. Aber ja, vor allem Michael sagt es immer wieder, wir bräuchten viel mehr einfach missionarische Präsenz und nicht so sehr von dem Denken her, dass man in Veranstaltungen denkt. Aber da kommt man einfach sehr schnell rein.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man etwas hat, was man den Menschen bringen will, ist es sicher oft nicht einfach, auf die Menschen zu warten, die davon noch gar nichts wissen. Ruth ist Westdeutsche, wie das ganze Team in Gotha, und sie ist Bildungsbürgerin. Wie gelingt es in einer Situation formaler und intellektueller Überlegenheit, Augenhöhe mit den Menschen und ihren Problemen zu bewahren?
Das ist voll die Herausforderung, finde ich. Wir bedauern das im Team, dass wir alle aus dem Westen sind und wir hätten so gern jemanden, der auch in der DDR vielleicht aufgewachsen ist, der das irgendwie auch viel nachvollziehen kann. Ich höre ganz, ganz viel zu und mache mir immer wieder bewusst, ey, ich bin die Fremde und ich bin die Lernende und ich kann so viel von den Menschen lernen. Alleine nur, wie eben Geschichte gedeutet wird, wie Wiedervereinigung, nicht unbedingt als ein Wunder, wie es im Westen gefühlt irgendwie so gang und gäbe ist. Und gleichzeitig erleben wir es schon auch als eine Spannung als Team, weil wir wollen ja schon irgendwie auch von dem was teilen, was uns irgendwie bewegt. Und ich glaube da, ich habe das jetzt schon so häufig gesagt, aber ich glaube wirklich, Beziehung ist das Zentralste. Wenn Menschen wirklich merken, ich habe jetzt nicht nur Interesse, irgendwie gerade mal eine halbe Stunde für dich, um dir dann irgendwie 2 Stunden lang die Moralkeule zu bringen und dir zu predigen, wie dein Leben zu sein hat, sondern wirklich da zu sein. Und es braucht viel Geduld und viel Zeit, worin mir auch Pauls und Weimann so Riesenvorbilder geworden sind.
Beziehung zu den Menschen zu bauen. Das ist auch hier wieder die plausible Antwort. Doch bei aller Beziehung gibt es immer auch die Abwägung zwischen Nähe und Distanz.
Aber dann auch immer wieder sich bewusst zu machen, ey, ich bin da nicht aufgewachsen, das ist nicht mein Milieu. Auch Vorsorge zu treffen, zu wissen, okay, ich gehe dann halt mal noch einmal die Woche irgendwie klassisch tanzen oder in ein klassisches Konzert oder so oder lese ein intellektuelles Buch, weil mir das irgendwie auch was gibt und weil ich das irgendwie auch ein Stück weit brauche als Ausgleich. Eben weil da halt auch so Arbeit und Privates so sehr verfließt, wenn man mit den Menschen zusammen wohnt. Was irgendwie so essentiell ist im Senfkorn, eben nicht nur dieses ja reinfliegen und ich mache jetzt irgendwie ein Angebot und dann gehe ich wieder, sondern dann die Menschen auch auf dem Weg zum Supermarkt zu treffen, das ist irgendwie total cool. Aber ich persönlich finde es auch herausfordernd, dann auch zu sagen, okay, und wo habe ich jetzt auch die Seiten, wo ich mal die private Route bin? Ich habe Tage, wo ich mich mal mehr auf die Leute einstellen kann, aber auch Tage, wo ich es aber nicht so gut ertrage, wenn jemand zum Beispiel richtig doll stinkt, weil man schon lange nicht mehr geduscht hat. Oder ich es irgendwie nicht haben kann, dauernd in einem 1:1 Gespräch unterbrochen zu werden, weil jemand anders auch gerade das dringende Bedürfnis hat, dir was zu erzählen. Und aber diesen Wunsch nach gesehen werden. Ich habe da teilweise so krass leidvolle Geschichten gehört, das schon auch herausfordernd ist, das auch immer wieder bewusst an Gott abzugeben. Ich wohne ja in Jena und ich war immer so einmal im Monat für 5-6 Tage am Stück in Gotha, damit ich eben nicht nur so einen Tag reinfliege und rausfliege, sondern wirklich auch so diese Erfahrung habe, von da zu wohnen. Und ich habe schon auch häufig gemerkt, boah, das ist echt einfach ein ganz anderer Kontext. Ob du jetzt hier in einem relativ schönen Altbau in Jena, bin gefühlt in meiner Studentenblase und dann fahre ich nach Gotha und bin da jetzt irgendwie mit den Senioren und mit den Abhängigen und genau, habe da jetzt irgendwie so eine ganz andere Realität wieder und ganz andere Fragen oder auch politische Einstellungen. Ja, wo ich mich schon auch manchmal gefragt habe, wann sage ich was und wann ist auch gut, die Klappe einfach zu halten und Lernende zu sein. Ich glaube, ich würde gerne die Zuhörerschaft ermutigen, selbst irgendwie mit offenen Augen dort zu sein, wo sie sind. Ja, eine Sensibilität dafür zu spüren, präsent zu sein, barfuß zu gehen, nennt Ute das manchmal. Ich glaube, man muss nicht unbedingt den Master studieren, um das zu machen, was ich mache und was Pauls machen. Also es gibt ganz viele Leute, die das machen, ohne nur irgendeine Ausbildung darin zu haben. Sich darauf einzulassen, dass Gott was vorhat mit den Menschen um einen herum und auch mit einem selbst. Das nicht irgendwie den vermeintlichen Profis übrig zu lassen. Ich glaube, dazu möchte ich ermutigen.
Wir sind immer wieder selbst herausgefordert, uns das klarzumachen. Mir sind Menschen wie Ruth Vorbilder. Menschen, die ihr Leben investieren, um sich von Gott senden zu lassen. Ganz anspruchslos, was ihre eigenen Verkündigungsverpflichtungen angeht. Die sich als Lernende in Beziehungen mit echten Menschen begeben und keine Show abziehen, wo es vielleicht nur jemanden braucht, der zuhört. Bleiben wir also nicht in der theologischen Theorie stecken, solange sie der Verbreitung des Evangeliums nicht dient. Es gibt so viel zu tun bei Gottes Erneuerung seiner Kirche.
Ich glaube, das ist auch diese Perspektive der Missio Dei, diesem neuen Missionsverständnis zu sagen, okay, Gott, letztlich bist du der, der dieses Projekt in der Hand hält und vor allem der die Menschen in der Hand hält, dass es eben nicht um das Projekt geht und dass das jetzt für die Ewigkeit Bestand hat. Das Reich Gottes ist größer.